Geschätzte Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zum heutigen Kepler-Salon. Unter der wichtigen Frage und unter dem wichtigen Thema Flüchtlinge und Geflüchtete, wer kam 2015 nach Österreich? Ich habe zwei profunde Kennerinnen der Thematik hier und möchte aber eingangs jetzt noch sagen, für all diejenigen, die das heute aufliegende Programm noch nicht gesehen haben, die sich nur nach dem Quartalsprogramm gerichtet haben, sie gehen ganz richtig der Annahme, ich bin nicht Wiltrud Hackl. Wiltrud Hackl ist leider erkrankt und ich soll auf diesem Weg auch ihre besten Grüße an Sie alle weiterreichen und ich wünsche ihr von meiner Seite auf diesem Wege auch gute Besserung. Mein Name ist Karin Wagner. Und auch wie üblich zu Eingangs, Sie wissen ja, der Kepler-Salon ist getragen von Subventionsgebern durch Stadt und Land und auch durch den Verein der Freunde des Kepler-Salons und wir laden Sie immer herzlich ein, treten Sie diesem Verein bei und unterstützen Sie uns. Die Bewirtung der Bar übernimmt wie immer der Wirt am Graben und wenn Sie für die anschließende Publikumsdiskussion einen Beitrag in Form einer Wortspende haben, so bitte ich Sie, diese Wortspende in das Mikrofon hineinzusetzen. Meine Gäste, Doktorin Isabella Buber-Enser, hat eine interessante Biografie. Sie studierte vorerst Mathematik und Französisch und auch technische Mathematik. Und sie zeichnete eine Unterrichtstätigkeit im Mittelschulbereich aus und wechselte dann in die Wissenschaft. Seit 1996 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Demografie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Seit 2005 stellvertretende Leiterin der Forschungsgruppe Demografie Österreichs. Mitarbeiterin auch am Wittgenstein Center for Demography and Global Human Capital. Ihre Forschungsthemen: Familiengründung, Kinderwünsche, Altern, Migration und Geflüchtete. Und sie hat eine Expertise auch zu sozialwissenschaftlichen Fragen auszuweisen. Herzlich willkommen, Frau Doktorin Isabella Buber-Enser. Und neben mir Frau Doktorin Judith Kohlenberger. Frau Kohlenberger ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Wittgenstein Center for Demography and Global Human Capital. Dies ist eine Forschungskollaboration zwischen dem International Institute for Applied Systems Analysis, vielleicht können wir später erfahren, was das genauer ist, dem Vienna Institute of Demography und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und der Wirtschaftsuniversität Wien. Frau Dr. Judith Kahlenberger ist promovierte Kulturwissenschaftlerin. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf STS, namens Science and Technology Studies und Repräsentationspolitik. Sie ist zurzeit Lehrende an der Universität in Wien. Seit Herbst 2015 ist sie Teil des Projektteams zur Studie Displaced Persons in Austria Survey. Und ihre Forschungsschwerpunkte sind familiäre Strukturen und Wertvorstellungen von syrischen, irakischen und afghanischen Geflüchteten in Österreich. Herzlich willkommen. Es sind jetzt hier schon viele Fachbegriffe gefallen von Institutionen, die hier zusammenwirken und ich freue mich sehr auf die Ausführung, die uns jetzt dann das Thema eröffnen werden.
Wunderbar, dann darf ich mal anfangen. Also herzlichen Dank für die Einladung hier in den Kepler-Salon. Sie haben das schon genannt, da sind einige Begriffe gefallen und ich beginne vielleicht einmal am Anfang mit ein paar Begriffserklärungen. Das Wittgenstein Center in Wien ist ein Dach, das drei Organisationen unter sich hat, und zwar das JASA, eine Forschungseinrichtung in Laxenburg, wurde vormals eingerichtet in der Zeit des Kalten Krieges, damit amerikanische und russische Wissenschaftler gemeinsam studieren können, das auf neutralem Boden und in Österreich. Also das ist das JASA, gibt es noch immer in Laxenburg. Dann das Institut für Demografie, Vienna Institute of Demography, der Österreichischen Akademie der Wissenschaften als zweites, und das dritte Institut, ein WU-Institut in Wien. Warum gehören die zusammen? Unser Leiter, der Professor Wolfgang Lutz, hat den Wittgenstein-Preis gewonnen vor einigen Jahren. Er leitet alle diese drei Institute und hat mit diesem Dach Wittgenstein quasi alle seine drei Institute zusammengefasst. Und immer wenn die diesen Kopf hier sehen, dann ist es das Wittgenstein Center. Uns geht es darum, besonders im Bereich von Humankapital zu forschen, im Bereich der Demografie. Also das heißt, welche Auswirkungen hat Bildung im Bereich der Demografie, im Bereich der Bevölkerung, wenn es um Geburten, um Mortalität und Ähnliches geht. Das heißt also, Bildung ist bei uns einmal ein ganz wichtiges Thema. Wir haben unseren Survey genannt DIPAS, Displaced Persons in Austria Survey. Displaced Persons ist ein Oberbegriff für Geflüchtete. Das heißt, das sind sowohl Personen, die Asyl beantragen, im Asylverfahren sind, als auch solche, die bereits einen Konventionspass haben, anerkannte Flüchtlinge, oder Personen mit der subsidiären Schutz, oder auch welche, bei denen noch nicht klar ist, welchen Status sie haben. Und immer wenn Sie diesen Begriff DIPAS hören, dann ist es hier unsere Befragung, unser Survey, von dem wir hier sprechen. Die Frau Kohlenberger und ich sind heute da und repräsentieren eine Gruppe von 10 Personen, die in diesem Team zusammengearbeitet hat, aus den unterschiedlichsten Bereichen und Disziplinen. Unter ihnen ist auch ein syrischer Demograf, Zakaria Al-Salak, der jetzt für knapp 2 Jahre am JASA forscht. Er war zuvor bereits am JASA, ist jetzt auch wieder da. Und er hat, abgesehen von seinen demografischen und statistischen Kenntnissen, diese ganzen kulturellen Hintergrund und Wissen mitgebracht, die man für die Durchführung einer derartigen Studie braucht. Gut, gehen wir mal rein. Unsere erste Folie. Wir haben es genannt DIPAS, Displaced Persons Survey in Austria, und die Frage ist, wer sind die Geflüchteten, die 2015 nach Österreich gekommen sind? Wir haben immer diesen Satz, uns geht es nicht nur darum zu zählen, wie viele gekommen sind, sondern die Frage zu stellen, wer ist denn gekommen? Und im September 2015, als wir mitten in dieser großen Welle drinnen waren, waren aber WU-Studentinnen, die wollten dazu den Bereich forschen, und es kam heraus, man weiß eigentlich überhaupt nicht, wer da jetzt kommt, diese vielen Menschen, die da nach Österreich oder nach Europa kommen. Und wir haben uns dann relativ rasch zusammengefunden und gesagt, gut, wir machen jetzt einen Survey, wir gehen da ins Feld und setzen eine Befragung um. Weil wir eben am Wittgenstein das Thema Bildung als sehr wichtig betrachten, weil Bildung sehr bestimmend ist für eine Reihe von Handlungsaktivitäten, haben wir eben eine Schwerpunkt auf Bildung und Qualifikationen gelegt, aber auch Einstellungen und Werte. Wir wollten damit eine wissenschaftliche Grundlage bieten für die Einschätzung des Integrations- und Partizipationspotenzial dieser jüngsten Migrationsströme. Einfach einmal ein Material bringen, wer ist denn gekommen, einmal Zahlen auf den Tisch zu legen, und um damit auch der politischen Entscheidungsfindung und auch dem im gesellschaftlichen Diskurs Datenmaterial zur Verfügung zu stellen. Es hat sich herausgestellt, wir waren die Ersten, die in Europa einen derartigen Survey durchgeführt haben. Im Jahr 2016 gab es eine größer angelegte Befragung in Deutschland, BAMF, und heuer, genau, und 2016 gab es dann auch eine Studie im Auftrag des Außenministeriums. Wir waren quasi die Ersten im Feld und haben außerdem auch das also unabhängig von anderen Finanzierungen auf die Beine stellen können. Vielleicht auch noch am Schluss, unsere Studie wurde präsentiert 2016 in einem wissenschaftlich sehr renovierten Journal, das nennt sich Plus One. Und das heißt, wir sind einem sehr komplexen Gutachterverfahren quasi unterlaufen, Das ist jetzt gerade quasi kein Zwischenbericht oder kein Endbericht, den wir hier vorgelegt haben, sondern das ist so, da wird zusammengeschrieben, dann wird das eingereicht, das wird also verschickt an verschiedene Gutachter, die beurteilen dann, ob das den entsprechenden Kriterien genügt oder nicht. Man bekommt das dann wieder zurück, kann das überarbeiten. Das heißt, das ist dieser ganze Vorlaufprozess und es war uns auch, also, oder wir wollten auch nicht vor Abschluss dieses Prozesses an die Öffentlichkeit gehen, da wir als Einrichtung der ÖAW auch eine entsprechende Verantwortung haben. Weil wir wurden dann auch gefragt, ihr habt eine Studie, was kommt da raus? Auch im Zuge der Ereignisse der Kölner Nacht, wo wir schon gewusst haben, wie unsere Einstellungen und Werte das sind. Ja, wir mussten eben warten, bis das durch ist, durch das Gutachterverfahren. Asylanträge 2015. Sie alle kennen diese Fotos und Bilder von 2015, diese vielen Menschen, die am Westbahnhof angekommen sind, im Burgenland, an der steirischen Grenze. Wenn man sich anschaut, wer nach Österreich gekommen ist 2015, dann waren die größten Gruppen die Afghanen und die Syrer und die drittgrößte Gruppe waren die Iraker. Diese drei zusammen haben etwa 70% aller Geflüchteten oder aller Asylwerber ausgemacht im Jahr 2015. In Deutschland schaut es anders aus. In Deutschland waren die größte Gruppe die Syrer und die zweitgrößte Gruppe waren die Albaner und die Kosovaren und als die dritte Gruppe dann die Afghanen. Wenn wir uns die Schweiz anschauen, in der Schweiz war die größte Nationalität unter den geflüchteten Personen aus Eritrea mit einem Viertel, gefolgt von Personen aus Afghanistan, Syrien und dem Irak. Das heißt, wenn Sie sich nur diese drei deutschsprachigen benachbarten Länder ansehen, dann sehen Sie, da sind ganz unterschiedliche Nationalitäten in einzelne Länder gekommen. Und die Frage ist jetzt, ja, wer ist nach Österreich gekommen, wer ist nach Deutschland gekommen, wer vielleicht in die Schweiz oder wer ist weitergezogen? Ich habe jetzt hier noch für die skandinavischen Länder diese Grafiken hier. Schweden und Norwegen sind etwa ähnlich von Österreich, von der Zusammensetzung. Das heißt also auch auf dieser ersten groben Ebene ganz unterschiedliche Zusammensetzungen in den Nationalitäten. Sie kennen wahrscheinlich alle diese Grafik, die Asylanträge, die monatlichen Asylanträge 2015, dieser Peak, der da im Sommer war. Wie gesagt, also wir haben das Ganze konzeptionalisiert im September, Oktober 2015, als noch gar nicht absehbar war, wie das denn weitergeht. Bleiben wir auf diesem hohen Niveau? Wann geht's runter? Wie geht's runter? Und wir haben im Prinzip diesen Schwung an dieser großen Welle 2015 in unseren Daten mit erfassen können. Die Feldphase war 3 Wochen. Wir haben also befragt Ende November und Anfang Dezember 2015. Die Frage war natürlich ja, wie kommt man an diese Menschen heran? Man bekommt ja keine Adressen vom Innenministerium. Wir sind dann an diese großen Einrichtungen gegangen, haben uns an die NGOs gewandt, an Caritas, Fonds Soziales Wien und haben dann in 7 Einrichtungen in Wien interviewt, zum Beispiel in der Vorderen Zollamtstraße, diese große Einrichtung, also mit mehr als 1000 Personen, aber auch in mehreren, also kleineren Einrichtungen. Wir wollten halt möglichst effizient in relativ kurzer Zeit möglichst viele Menschen eben erreichen. Und dann war auch klar, in diesen Notfallsquartieren sind jetzt gerade die Menschen untergebracht, die jetzt gerade mal neu nach Österreich gekommen sind. Das Innenministerium hat auch eben keinen besonderen Schlüssel gehabt, also wer jetzt wohin kommt nach Bildung oder, sondern sie haben einfach versucht, diese Menschen unterzubringen. Das heißt, also wir haben in 7 Einrichtungen interviewt, wir haben eine intensive Prätestphase gemacht und anschließend eine Anpassung des Fragebogens. Das wurde vorgelegt der Ethikkommission, das ist immer ganz wichtig, gerade im Bereich von sogenannten vulnerable Personen, dass das also die Ethikkommission entsprechend absegnet und sagt, gut, also das könnt ihr machen. Wir haben befragt als CAPI, Computer Assisted Personal Interviewing. Das heißt, wir haben so Tablets gehabt und mit diesen Tablets wurde interviewt. Der Fragebogen war ursprünglich auf Englisch. Wir haben ihn dann übersetzen lassen auf Arabisch und Dari Farsi. Wir hatten auch vor Ort dann Dolmetscher dabei, die noch andere Sprachen gesprochen haben, wie Kurdisch zum Beispiel. Wir hatten einerseits Interviewer mit einem, also mit Muttersprache Arabisch oder Dari Farsi, die oft auch selber einen Flüchtlingshintergrund hatten und andererseits auch Studentinnen der WU, die wurden entsprechend also eingeschult, wieder also vorzugehen ist und so weiter. Und Genau, der Interviewstab haben wir eben die, ja, haben wir schon, ja, genau, das war es eigentlich zur Durchführung. Das müssen Sie sich also so fest vorstellen, also wir sind da reingegangen in diese Einrichtungen, wir haben das mal gefragt, ob wir da überhaupt interviewen dürfen. Und dann haben sie halt dann wirklich, haben also Zettel ausgehängt, dass eben diese Befragung stattfindet. Sie möchten gerne, ob sie teilnehmen möchten. Und dann wurde wirklich also von einer Tür zur anderen gegangen, angeklopft und gesagt, also möchten Sie dann nicht bitte teilnehmen, also an dieser Befragung. Das Ganze war auf Kapi, das heißt, das war ein persönliches Interview, das war in der Muttersprache, dadurch also brauchten sie keine Fremdsprachenkenntnisse, und dadurch, dass es auch ein persönliches Interview war, mit Tablet geführt, konnten wir freilich also auch Analphabeten entsprechend halt befragen. Bei den Werteeinstellungen haben wir dann gesagt, also wenn Sie möchten, dann können Sie gerne auch am Touchscreener also selber beantworten, aber im Prinzip also war es Tablet. Die Befragung, da haben Sie ein Foto davon, wie es ausgeschaut hat, also da haben wir so dieses Tablet da, das da vor Ort liegt. Genau, und ja, und so hat es dann ausgeschaut, also das waren eben da das war hier auf Englisch und in Klammer eben dann immer Arabisch, und die Dari-Phase hatten wir dann in Paper und Pencil. Also sie konnten immer mitlesen und ja, hat eigentlich also recht gut geklappt. Wir hatten dann auch sehr wenige Abbrüche. Freilich war es natürlich klar, dass das eine Gruppe ist, die möglicherweise auch schwer traumatisiert ist. Wir haben da sehr aufgepasst bei den Fragen, die wir stellen. Das einzige Kritische, was wir gesehen haben, war, wenn es um die Familie gegangen sind, also wenn sie Personen das eben verloren haben kürzlich durch den Krieg. Da haben wir quasi nur erhoben, als ob sie jemanden verloren haben, aber dann nicht weiter darauf eingegangen. Wir haben auch dann die Interviewerinnen entsprechend geschult, was sie machen, wenn da jetzt jemand in Tränen ausbricht und so weiter. Auch zum Schutz einerseits der Interviewer, aber auch also für die Befragten. Sie hatten auch so bikulturelle Schulung, um sich ein bisschen hineinzudenken in diese andere Gesellschaft und in diese andere Kultur. Wir hatten ganz, ganz wenige Abbrüche und waren, da mussten sie zu irgendeinem Deutschkurs oder so gehen, aber es war eigentlich also kein Problem von den Fragen her. Die Themen, was haben wir abgefragt? Einerseits ist es immer Demografie, das heißt, also wie alt sind Sie, haben wir Geschlecht, das ist klar. Wie alt sind Sie, woher kommen Sie her, was haben Sie für Ethnizität, sind Sie verheiratet, und wo haben Sie zuvor gelebt? Bildung, dann abgefragt, also den höchsten abgeschlossenen Bildungsstand, das entsprechend mit den syrischen und persischen Begriffen, also damit Sie wissen, also welche Schulen wir da genau meinen. Berufsbildung, ob Sie zuvor gearbeitet haben, in welchen Bereichen Sie gearbeitet haben, welche Berufe Sie gehabt haben, ob Sie Vollzeit oder Teilzeit waren, ob Sie erwerbstätig waren, ob Sie selbstständig waren. Sprachkompetenz, ob sie auch Englisch zum Beispiel können, das war im Bereich von Bildung, Erwerbstätigkeit, dann auch noch Gesundheit. Da haben wir einerseits die Selbsteinschätzung, also wie sie selber ihre Gesundheit einschätzen, also sehr gut, also auf so einer fünfteiligen Skala. Und dann haben wir auch eine Handkraftmessung gemacht. Das ist ein Dynamometer, das drückt man so zusammen. Und da geht es darum, dass man die Kraft misst. Das ist so ein objektives Maß der Gesundheit. Das haben wir auch also eingesetzt. Informationen zu Ehepartnerinnen und Kindern. Also wenn sie verheiratet sind, wo der Partner, wo die Partnerin ist, ob hier oder in Österreich, also in Österreich oder woanders, die Kinder, wie viele Kinder sie haben, wie alt diese Kinder sind und wo diese Kinder leben. Und wenn sie 18 oder älter waren, welchen Schulabschluss sie haben. Einstellungen und Werte. Wir haben abgefragt Einstellungen zur Religion, Demokratie und Geschlechtergerechtigkeit. Das haben wir übernommen, unsere Fragen aus bestehenden Surveys, um damit auch Vergleiche ziehen zu können. Also wir haben den World Value Survey genommen, um dann auch mit bestehenden Daten dann vergleichen zu können. Befragte. Wir haben 514 Befragte in Summe, knapp 200 aus Syrien und aus Afghanistan, etwa Syrien und Irak, verzeihen Sie, 80 aus Afghanistan und 50 weitere. Warum haben wir so wenig Afghanen? Wegen dem Zakaria wollten wir eigentlich ursprünglich einmal nur Syrer und Iraker befragen. Also wir wollten so diesen arabischen Raum einmal arabisch sprechende abfragen. Und dann haben wir uns die NGO gesagt, ihr könnt nicht da reingehen und sagen, ihr befragt nur Syrer und Iraker und nicht also die anderen. Und deshalb also haben wir überproportional mehr Syrer und Iraker jetzt in unserem Sample drinnen. Das heißt, mit diesen Größen kann man für Syrien und Iraker sehr gute Analysen machen, auch nach Alter, nach Geschlecht. Bei den Afghanen haben wir eben eine relativ kleine Gruppe nur. Die Personen in Dipas, von diesen 514 Befragten haben wir Informationen, detaillierte, und dazu haben wir noch Informationen über die Ehepartnerinnen und Kinder, die in Österreich sind. Das sind weitere 480. Und dann haben wir noch Informationen zur Familie im Ausland. Das heißt, in Summe haben wir in unserem Datensatz Informationen zu knapp 1400 Personen. Und das sind eben die Dipas, die Demografen verwenden gerne Bevölkerungspyramiden, also so schaut es aus, die Männer und die Frauen. Ich habe hier, das hier sind die Männer und die männlich und weiblich, die in Österreich sind, in diesem DIPAS-Sample. Sie sehen, gerade bei den Männern ist in dieser Altersgruppe zwischen 30 und 40 sind also sehr viele Männer hier. Was wir hier noch haben, das ist das Zuzugspotenzial. Das heißt, hier, wenn Sie hier schauen, wir haben hier noch dazu addiert die Personen, also die Frauen, die Ehegattinnen, Ehegatten und Kinder, die im Ausland sind, also die möglicherweise noch nachkommen könnten im Falle einer Familienzusammenführung. Und das hier haben wir hier dargestellt, wie es ausschaut mit dem potenziellen Familienzuzug. Es gab da letztes Jahr auch einmal eine Reihe von Mutmaßungen, also auf einen Flüchtling kommen 10 Personen nach oder es kommen 5 nach. In unserem Sample, bei unseren Befragten, die wir haben, haben wir auf 100 Geflüchtete, die sich zusammensetzen, einerseits aus eben Männern, Frauen und Kindern, kommen 38 Personen nach oder wären also berechtigt für einen Familienzuzug. Das sind hauptsächlich Frauen und Kinder. Also Kinder unter 18 und freilich die über 18, die haben wir hier nicht mehr mit reingerechnet. Das heißt, wir haben so einen Faktor von 0,38 in unserem Sample hier. Wenn man eben bedenkt, dass die natürlich es einige Zeit lang dauert, bis das Asylverfahren nachher möglicherweise positiv ist, dann sind einige Kinder, die zuvor vielleicht 16 waren, dann schon 18 und haben dann keinen Anrecht mehr. Also bei den Kindern vielleicht wäre es ein bisschen wenig auch noch. Aber so dieser Faktor auf 100 Geflüchtete kommen etwa 38 dann nach. Gut, und dann gebe ich weiter an die Frau Kohl.
Ja, ich darf Sie jetzt ganz tief in die Daten reinführen. Ich hoffe, jeder hat gerne, oder?
Ja.
Ich glaube schon, dass das...
Haben Sie es? Sie haben viele Fragen gestellt und jetzt kommen die Antworten. Meine Frage ist, haben Sie sich einfach darauf verlassen, dass die Leute die Wahrheit sprechen, oder haben Sie das auf Plausibilität auch geprüft? Weil ich kann viele Sachen sagen, wenn man mich über Bildungsabschlüsse fragt, die können richtig sein oder auch nicht zum Beispiel. Mhm.
Dazu wäre ich jetzt gleich eingegangen tatsächlich, genau. Also das ist natürlich ein wichtiges Thema, was Sie da ansprechen, weil es ist, wie es in der Sozialforschung oft ist, es beruht auf Selbstauskünften. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie konsistent sind die Antworten, wie vertrauensvoll sind die Antworten. Gerade meine Kollegin hat das, finde ich, sehr schön ausgeführt. Ich habe das wirklich visuell wieder vor mir gehabt, wie das damals war. Nicht, ich meine, das sind ja auch Notunterkünfte gewesen und gewissermaßen Ausnahmesituationen, nicht nur für die Geflüchteten selbst, sondern auch für die Mitarbeiterinnen der NGOs und so weiter. Das heißt, das muss man natürlich alles bedenken, wenn man sich die Daten ansieht. Ich würde aber trotzdem noch einmal einen Schritt zurückgehen und ganz kurz einmal sagen, was wir abgefragt haben und was so die Ergebnisse sind und dann darauf eingehen, weil ich glaube, das wird wahrscheinlich einige interessieren, wie robust sind die Daten, wie vertrauensvoll und was bedeutet das dann eigentlich? Ich hoffe, dass jeder so in etwa einen Blick richten kann, entweder auf diesen oder diesen Bildschirm, weil wir uns jetzt ein bisschen mehr sozusagen in die Grafiken reinbewegen. Was Sie hier sehen, und das ist, wie meine Kollegin schon gesagt hat, eigentlich einer der Hauptforschungsschwerpunkte bei uns am Wittgenstein-Center, die Bildung, Bildungsqualifikationen, Bildungslevels. Und hier wurde gefragt nach dem höchsten Bildungsabschluss der Personen in unserer Stichprobe. Absolut. Es ist ein bisschen zu klein, gell, damit Sie es entziffern können. Also was Sie hier sehen, im ganz obersten Balken sind alle Personen in unserer Stichprobe. Und ich gehe mal kurz durch die Farben. Das heißt, rot, was in der oberen Spalte ein Prozentwert von 6% ist, würde bedeuten, die Personen, 6% der Befragten haben keine formale Bildung. Sprich, die sind eigentlich nie wirklich mit Schule, mit Schulsystem in Berührung gekommen. Ja. formale Bildung. Bedeutet nicht, dass die in irgendeiner Art und Weise nicht eine andere Form von Bildung erhalten haben, muss auch nicht zwangsläufig bedeuten, dass sie Analphabeten sind. Ja, also das kann ja auch sozusagen in der Familie weitergegeben werden. Die können auch ein Handwerk gelernt haben, aber sie waren halt nicht im formalen Schulsystem drinnen. Das ist ein relativ kleiner Prozentsatz, wie Sie sehen, 6%. Weiter geht's dann mit Orange. Das wäre eine nicht abgeschlossene Primarstufe, entspricht einer Volksschule hier in Österreich, die aber nicht abgeschlossen ist. Der Prozentsatz ist hier, ich sehe selbst kaum 9%, ist auch relativ gering eigentlich, kann man sagen. Und diese Gruppe, also diese 6 und 9%, insgesamt 15%, kann man sagen, wären eben sehr niedrig gebildete bis kaum gebildete Personen, die wir in unserer Stichprobe drinnen haben. Das ist jetzt quer über alle Nationalitäten in der obersten Spalte. Wenn wir dann weitergehen zum gelben Bereich, das wäre eine Primar- oder Sekundarstufe, Volksschule, aber auch NMS bzw. die Unterstufe der AHS. Und da nähern wir uns schon in den Pflichtschulbereich rein, nicht in Österreich. Und dann kommen wir, wenn Sie den grünen Bereich noch anschauen, in die Sekundarstufe 2. Das ist sowohl die Lehre, was ich in Englisch nennt man das Dual Vocational Training, weil ja Lehre in der Form in vielen Ländern jetzt gar nicht existiert, dass man eben gleichzeitig eine Ausbildung hat, aber auch die formale Schulbildung weiterführt. Und dann Oberstufe in BHS, AHS und so weiter. Und der blaue Bereich, der relativ hoch ist mit 26% im obersten Balken, das wäre postsekundare Bildung. Das heißt, das ist Fachmatura und höher. Das wäre einerseits Hauptmatura und alles, was darüber hinausgeht. Das schließt auch ein Studium mit ein, wobei wir jetzt aufgrund der relativ geringen Fallzahlen eben nicht aufgeschlüsselt haben nach Bachelor, Master und so weiter, sondern alles zusammengefasst, damit man ein bisschen was sieht, weil sonst wären natürlich die Fallzahlen bei unserer Stichprobe relativ klein. Was Sie hier mal sehen in der allerobersten Spalte ist, dass der Anzahl jener, die eigentlich keine abgeschlossene Bildung haben, relativ gering ist im Anteil und wir haben einen guten Prozentsatz. Insgesamt sind das ca. 70% aller Personen, die eine abgeschlossene Pflichtschule haben im jeweiligen Land. Das ist einmal eine gute Voraussetzung. Interessant wird es dann, wenn wir es uns genauer nach den einzelnen Nationalitäten ansehen. Das heißt, die zweite stark schraffierte Spalte wäre aufgeschlüsselt für Syrien. Und die dritte Spalte wäre dann Irak. Und hier sehen Sie, dass sich diese zwei Spalten sehr ähneln. Sprich, Syrien und Irak haben eigentlich durchgehend recht solides Bildungsniveau, was natürlich, und das ist Ihnen wahrscheinlich auch bekannt durch die mediale Berichterstattung, die Afghanen haben ein wesentlich niedrigeres Bildungsniveau. Und das hat sich eben auch in unserer Befragung sehr stark bestätigt. Das wäre die allerunterste Spalte, wo Sie halt sehen, dass dieser Anteil an Rot, ja, was bedeutet niemals in einem formalen Bildungssystem drinnen gewesen, eigentlich sehr groß ist mit 25%. Ja. Also das sind so ein paar Dinge, die man hier mal sieht. Einerseits diese starke Differenzierung nach Nationalitäten, Syrien und Irak sehr ähnlich in der Bildungsstruktur, Afghanistan ein ganz anderes Bild. Das hängt natürlich auch sehr stark mit den Ländern zusammen. Also in Afghanistan weiß man, dass das Bildungssystem dort schon jahrzehntelang keine stabile politische Lage mehr hat, um sich überhaupt entwickeln zu können. Gleichzeitig ist das Land an sich sehr diversifiziert. Man hat ein wahnsinnig starkes Stadt-Land-Gefälle. Also in Kabul, in einem urbanen Bereich, gibt sowas oder gab es sowas wie ein Bildungssystem. In irgendeinem total ländlichen Bereich war man einfach viel zu entlegen, sowohl geografisch als auch sozial und kulturell, um da irgendwie an einem formalen Bildungssystem teilhaben zu können. Dadurch erklärt sich das natürlich auch. Ja, und wenn wir dann weitergehen, vielleicht, was ich noch dazu sagen wollte, und das ist vielleicht etwas Spannendes, das ist so ein bisschen eine anekdotische Evidenz oder anekdotische Info, die wir mitbekommen haben bei den Befragungen, ist, dass gerade viele syrische Männer uns erzählt haben, sie hätten ganz bewusst ihr Studium nicht abgeschlossen, sie hätten das sozusagen hinausgezögert, die letzte Prüfung absichtlich nicht abgelegt, um eben die Rekrutierung ins Heer zu verhindern. Solange man im formalen Schulsystem und auch im Hochschulsystem drinnen ist, wird man nicht ins Heer einbezogen. Möchte man natürlich gerade in Kriegszeiten eher verhindern und erklärt eigentlich dann auch teilweise, warum viele junge Personen, die wir im Sample haben, wahrscheinlich eigentlich fast schon einen höheren Abschluss hätten, der aber natürlich formal nicht passiert ist und deshalb nicht aufscheint. Das sind so interessante Dinge, die man natürlich gerade auch bei so persönlichen Befragungen mitbekommt. Hätten wir das verschickt oder online ausfüllen lassen, hätte es keine Möglichkeit gegeben, das zu erfahren. Das ist ganz klar. Ja, das ist jetzt sozusagen der Vergleich mit der österreichischen Bevölkerung, was natürlich immer ganz spannend ist. Die Daten für sich alleine sagen wenig aus. Interessant wird es dann, wenn man es vergleichen kann. Und die erste Vergleichsgröße, die wir hier haben, wäre eben Österreich. Das sind Daten, ich glaube Statistik Austria ist das, 2013. Also relativ rezent eigentlich. Was wir hier ganz interessant sehen, ist der blaue Bereich. Sie erinnern sich, blau war Postsekundar, also alles Fachmatura und höher, da ist Studium und so weiter auch dabei. Und da sehen Sie, in Österreich sind wir bei 28%, in Dippers, das ist die zweite Spalte, sind wir bei 26%, also annähernd gleich, formal. Ja. Wie der Herr richtig gesagt hat, sagt nichts über die Qualität aus und natürlich muss man bei Selbstauskünften auch ein bisschen kritisch sein, aber interessant bei Österreich, österreichische Bildungsstatistik basiert auch teilweise auf Selbstauskünften. Also alle Kohorten, die länger als 15 Jahre zurückliegen, basieren auf reinen Selbstauskünften. Danach haben die Schulen dann gemeldet an Statistik Austria, das heißt, da hat man einfach die Abschlussdaten der Schulen genommen, aber alles, was älter ist, ist reine Selbstauskunft, nicht? Also das ist sozusagen ein Abwägen zwischen den Österreichern auf der einen Seite und den Geflüchteten auf der anderen. Das ist natürlich sehr spannend. Ja. Was ich aber auch spannend finde, ist, dass der Bereich unter dem blauen Balken, also unter der postsekundaren Bildung, dass der so anders aussieht. Nicht? Also in Österreich gibt es eine breite Mitte, kann man sagen. Ja. Das spricht für eine gewisse soziale Durchlässigkeit und die Tatsache, dass eigentlich das Bildungsniveau recht hoch ist. Ja. Das wäre eben der grüne Bereich, abgeschlossene Sekundarstufe, kann Lehre sein, kann Unterstufe sein, Oberstufe, BHS, AHS und so weiter. Dagegen haben wir in den gräulich belegten Bereichen, das heißt, wenn nur Primarstufe oder Sekundarstufe 1, relativ wenig Personen, die das als ihren höchsten Bildungsabschluss angeben würden. In Dippers ist es viel unterschiedlicher. Man hat eigentlich sehr viele Leute, die im untersten Niveau sind, sehr viele Leute, die im obersten Niveau sind. Ja. Das spricht halt für eine Gesellschaft, die sozial nicht so durchlässig ist und wo die Unterschiede auch viel stärker sind zwischen den sozialen Klassen und zwischen den Bildungsgruppen. Das ist ein sehr spannender Bereich. Ja, und dann natürlich Afghanistan, die ganz rechte Spalte. Man sieht hier wieder eben den großen Anteil an Personen, die eben keine, nicht einmal eine abgeschlossene Primarstufe haben. Das ist ja auch sehr spannend. Ja, das ist, ich glaube, das ist unsere Lieblingsgrafik, weil da sieht man eben ganz schön den Vergleich mit der Gesamtbevölkerung in den Heimatländern. Und das ist so eigentlich eines der Hauptresultate unserer Studie. Und das ist sehr konsistent mit Migrationsforschung im Allgemeinen. Also Migrationsforschung hat schon lange belegt, dass Migration überall auf der Welt hochselektiv stattfindet, ja. Wer höher gebildet ist, verfügt in der Regel über mehr ökonomische Ressourcen und kann deshalb eher emigrieren als jemand, der einfach weniger gebildet ist und deshalb keine Ressourcen hat, um das Heimatland überhaupt zu verlassen und sich woanders was Neues aufzubauen. Da braucht man irgendwie ein bisschen was als Backup. Dass dieser Effekt auch bei gezwungener Migration zutrifft, ja, sprich also Flucht, wurde in der Form noch nicht belegt und schon gar nicht für die Fluchtbewegungen im Herbst 2015. Und ich glaube, da waren wir wirklich, wie du auch gesagt hast, die Ersten, die das so klar zeigen können. Wenn Sie sich jetzt die ersten beiden Spalten ansehen, das wäre Syrien. Die allererste Spalte bezieht sich auf die letzte Volkszählung in Syrien 2004. Die Daten sind nicht ganz so robust wie unsere Daten, muss man auch sagen, also das Land befand sich ja damals schon leicht im Konflikt. Ja. Die letzte vollständige Volkszählung war, glaube ich, irgendwann in den 60ern, aber man kann schon mit den Daten arbeiten, aber es ist natürlich keine Statistik Austria-Niveau, sagen wir so. Und was Sie aber dann daneben sehen in der zweiten Spalte, wären die Syrer in unserem Sample. Also man hat einerseits syrische Gesamtbevölkerung, wäre ganz linke Spalte, und daneben Syrer in Dippers Stichprobe. Und hier sehen Sie eben ganz deutlich, wenn wir wieder von oben anfangen, der blaue Bereich, unsere Stichprobe, viel mehr Personen, die eine postsekundare Ausbildung haben, als die Gesamtbevölkerung im Heimatland. Also dieser positive Selektionseffekt, der eben so stark belegt ist in der Migration allgemein, zeigt sich sogar in Fluchtbewegungen, ja. Was sich eben eigentlich logisch erklärt. Wie gesagt, wenn man nachdenkt, die haben einfach mehr Ressourcen, die fliehen vielleicht eher, weil sie erkennen, dass die Lage aussichtslos ist, die haben vielleicht mehr Netzwerke etc. Und es zieht sich eigentlich durch alle Bildungsstufen, dass die höheren Bildungsstufen eher vertreten sind in unserer Stichprobe. Und wenn wir zwei Spalten weitergehen, sehen wir die Ergebnisse für Afghanistan und da ist es halt ganz krass, wie Sie sehen. Ja, also die dritte Spalte von links ist die afghanische Gesamtbevölkerung. 80%, die keine formale Schulbildung haben, nie mit dem Schulsystem in Kontakt waren, ist eigentlich unvorstellbar für uns. Wir haben in der Stichprobe einen Anteil von 30%, immer noch unvorstellbar hoch, aber natürlich ein wahnsinniger Unterschied zu den 80% in der Gesamtbevölkerung. Und das ist natürlich ein sehr schönes Ergebnis. Einerseits ist es sehr signifikant und andererseits kann man sozusagen, also das macht Sinn, weil wir es eben wissen von anderen globalen Migrationsbewegungen, die sich genauso selektiv verhalten. Was ich dann noch sagen wollte über die Daten, weil das auch schon angesprochen wurde. Also wir haben natürlich einerseits überhaupt nicht die Qualität der Bildung erhoben. Da gibt es natürlich große Unterschiede. Ein Universitätsabschluss an einer syrischen Universität muss nicht das Gleiche bedeuten wie an einer österreichischen. Also es ist ganz klar, also das war überhaupt noch nicht unser Forschungsziel, weil wir eben, wie gesagt, in der Sozialforschung nicht damit arbeiten können. Wir haben nicht die Möglichkeiten, das zu beurteilen. Wir haben auch keine Zeugnisse verlangt, also es basiert auf reinen Selbstauskünften. Aber was wir wissen ist, und das ist Ihnen vielleicht auch bekannt aus den Medien, es gab sogenannte Kompetenzchecks, die beim AMS durchgeführt wurden. Das Pilotprojekt fand zwischen August und Dezember 2015 statt, also auch so ungefähr in dem Zeitraum, wo wir uns bewegen. Und die Kompetenzchecks haben eigentlich genau das gemacht. Also die Kompetenzchecks haben halt geschaut, können die Personen wirklich das, was sie behaupten, dass sie können müssten auf Basis ihres höchsten Abschlusses. Ja? Also man hat die Leute da in die Werkstätten reingestellt und wenn einer behauptet, er ist jetzt Tischler, dann stand da jemand daneben und hat beobachtet, auf welches Werkzeug greift er zuerst, wie tut sich der, versteht der überhaupt, was ich meine, wenn ich sage, weiß nicht, feil da irgendwas herum. Also so wirklich in der Praxis ein wahnsinniger Aufwand, ein wahnsinniger Ressourcenaufwand, den wir uns nicht leisten konnten und auch nicht, ich fühle mich nicht in der Lage zu beurteilen, ob jemand ein guter Tischler ist, also das war nicht so ganz unser Gebiet. Aber natürlich ist interessant, dass bei den AMS-Checks rausgekommen ist, eben einerseits dieses relativ hohe Bildungslevel und eine gewisse Konsistenz zwischen dem, was sie an Zeugnissen mitbringen, was das AMS sehr wohl kontrollieren muss, und eben, was sie können. Und wir haben uns da eigentlich gegenseitig in den Ergebnissen bestätigen können, was natürlich schön ist, nicht? Wenn es nicht so gewesen wäre, hätte man müssen schauen punktuell, woran liegt's, unterschiedliche Gruppen und so weiter. Aber gerade dieses Bild, Syrien und Irak gut gebildet, Afghanistan ganz anderes Bild, viel schlechtere Bildungsstruktur, das hat sich sehr konsistent erwiesen. Und meine Kollegin hat es auch schon angesprochen, in der Zwischenzeit gibt es auch eine groß angelegte deutsche Studie, die zu einem ähnlichen Ergebnis kommt. Also wir sind da jetzt relativ sicher, dass das im Großen und Ganzen so hinkommt, wie es bei uns rausgeht. Ja?
Entschuldigung, machen wir das so, dass die Fragen vom Publikum kommen, nachdem die Ausführungen hier beendet
sind? Ich werde dann noch mit der Bildung fertig und würde dann noch zwei andere Bereiche ansprechen, die wir auch erhoben haben. Das wäre einerseits Arbeitsmarkt. Sie wissen, in unserer Stichprobe waren jetzt vor allem Asylwerbende drinnen. Und Arbeitsmarktzugang für Asylwerbende ist ja in Österreich sehr restriktiv. Also ohne positiven Asylbescheid kann man kaum, nur sehr eingeschränkt in manchen Branchen ein bisschen arbeiten. Jetzt kommen dann auch diese ehrenamtlichen Arbeiten und so weiter, aber an sich sehr eingeschränkt. Das heißt, wir haben natürlich nicht erheben können, was sie im Moment tun, weil momentan taten sie nichts in diesen Notquartieren, aber wir konnten sie nach den Zukunftsplänen fragen, die sie haben in Österreich. Und hier sieht man eben, und wir finden das auch sehr konsistent, es haben natürlich der Großteil gesagt, sie wollen eine Arbeit suchen, aber gerade in den relevanten Altersgruppen, das sind immer die hellsten Spalten hier, nämlich 15 bis 19 und 20 bis 24, haben die Personen sehr konsistent gesagt, sie wollen eigentlich zuerst die Ausbildung abschließen, also Schule oder Studium fortsetzen und abschließen. Einerseits lässt das schließen auf die Tatsache, dass der Wert der Bildung relativ hoch geschätzt wird anscheinend bei dieser Personengruppe, aber natürlich auch, dass es sozusagen in Richtung einer nachhaltigen Integration gehen soll, aber auch, sollten diese Personen zurückkehren wollen und können, dass man natürlich dann über mehr Ressourcen verfügt, um das Land überhaupt aufbauen zu können. Also gerade das sind alles sehr wichtige Themen hier und unserer Meinung nach auch sehr ein konsistentes Bild. Also man würde meinen, dass alle sagen, will ich sozusagen dem Staat so wenig wie möglich auf der Tasche liegen und sofort so schnell wie möglich arbeiten. Aber gerade dieses Bildungs- und das Schätzen der Bildung scheint uns hier sehr konsistent zu sein und würde wahrscheinlich bei uns zu ähnlichen Antworten führen, wenn wir 15- bis 19-jährige Österreicherinnen befragen. Ich komme dann zum letzten Teil, weil wir schon ein bisschen fortgeschritten sind auch von der Zeit. Und das wären die Einstellungen und Werte, die wir abgefragt haben. Das ist ja immer wieder ein Thema, das sehr stark hochkommt, auch medial. Ein großes Thema ist das der Religion und der Religiosität. Wir haben einerseits mal generell Religionsstruktur erhoben. In unserer Stichprobe sehr stark repräsentiert waren natürlich Muslime. Wir hatten tatsächlich, der Anteil der christlichen Bevölkerung war ein bisschen unter dem Prozentsatz in der generellen Bevölkerung in den Heimatländern. Das hat unterschiedliche Gründe. Also es gibt mehrere Wellen von Flüchtlingsströmen. Es kann sein, dass Christen früher oder später geflüchtet sind, dass vor allem christliche Syrer auch mehr auf informelle Netzwerke zurückgreifen konnten, die bereits bestehen in Österreich. Das heißt, sie mussten gar nicht unbedingt zuerst einmal in diesen Notquartieren unterkommen, während sie auf einen Asylbescheid warten, sondern konnten bereits auf persönliche Netzwerke zurückgreifen. Und natürlich gibt es auch unterschiedliche Arten der Verfolgung und unterschiedliche Zyklen einfach der Flucht. Was Sie hier sehen, ist aber jetzt nicht die Religion an sich, sondern die Religiosität. Und wir haben uns hier in einer Frage aus dem sogenannten World Value Survey orientiert. Das ist ein Survey, der in sehr vielen Ländern in der Welt durchgeführt wird und der einfach generell Strukturen zu Werten und Einstellungen abfragt. Und die genaue Frageformulierung hier war, wie stufen Sie Ihre Religiosität ein? Also auf Englisch war das, how religious are you? Und die Personen, die befragt wurden, wurden dann gebeten, das auf einer Skala von 1 für nicht religiös bis 10 sehr religiös einzustufen. Ja. Das ist natürlich, einige von Ihnen schmunzeln jetzt schon, ein bisschen schwierig. Und das war auch so die Rückmeldung, die wir oft bekommen haben von Befragten. Wie soll ich meine Religiosität quantifizieren? Ja. Also einer hat gesagt in der Befragung, how can I put a number to my faith? Ja. Also das ist irgendwie... Und ja, stimmt, ist natürlich schwierig und bedeutet wahrscheinlich für unterschiedliche Kulturen, bedeutet Religiosität etwas anderes. Ja? Also das muss man auch einmal mitdenken, wenn man sich diese Ergebnisse jetzt ansieht. Wenn Sie aber jetzt die ersten zwei Balken ganz oben sich ansehen, der dünklere Balken ist sozusagen die Personen, die sich als sehr religiös einstufen. Hier kommen wir auf 11% und der hellgraue Balken wäre für Personen, die sich als nicht religiös einstufen, 20%. Und interessanterweise, also das ist jetzt unsere Stichprobe, interessanterweise deckt sich das fast ziemlich genau mit den Antworten der österreichischen Bevölkerung. Hat verschiedene Gründe, nicht? Also einerseits ist natürlich die Frage, was bedeutet für einen Österreicher Religiosität? Ist man schon sehr religiös, wenn man einmal in die Woche in die Kirche geht? Ja, also das muss jeder für sich selber natürlich auch wissen. Und ist für einen Syrer sehr religiös, ist das ganz was anderes. Also das sind natürlich Dinge, die man mitdenken muss. Aber natürlich, was Sie auch nicht vergessen dürfen, gerade in Österreich haben wir auch ein starkes Stadt-Land-Gefälle. Ja? In Wien werden die Antworten sehr viel anders ausfallen als in Tirol, würde ich meinen. Und das sind natürlich auch so Dinge, die man hier in Betracht ziehen muss. Was wir auch sehen, ist, dass wieder Irak und Syrien ein anderes Bild als Afghanistan, also das zieht sich, glaube ich, durch. Bei der Bildung haben wir es sehr stark gesehen und wir sehen es wieder bei den religiösen Werten, dass Syrer und Iraker eigentlich liberaler, ich wende jetzt mal das Wort, eingestellt sind als Afghanen. Was sehr konsistent ist, ist, dass Frauen sich durchwegs als religiöser einstufen als Männer. Das ist auch in westlichen Ländern so, das ist quer durch alle Religionen so. Ist einfach deshalb wichtig zu erwähnen, weil das sozusagen unsere Ergebnisse verstärkt. Also es ist sehr ein konsistentes Bild, das sich hier ergibt. Und mit steigender Bildung sinkt die Religiosität. Auch das sieht man in unterschiedlichen Ländern und in unterschiedlichen Ausprägungen und Religionen sehr gut. Ja, und dann die letzte Folie, die ich Ihnen noch gerne zeigen würde, das ist auch wieder so ein Thema, das sehr stark regelmäßig aufkommt in den Medien und meine Kollegin hat da auch die Kölner Silvesternacht angesprochen, aber es gibt natürlich immer wieder andere Vorfälle oder Thematiken, wo das diskutiert wird. Das sind Einstellungen zu Geschlechtergerechtigkeit und Frauenrechten. Wir haben uns hier auch wieder sehr stark an diesem World Value Survey orientiert, der international durchgeführt wird, weil der eben eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse erlaubt. Die Frage, die ich Ihnen hier mitgebracht habe und die wir abgefragt haben, war, wenn Jobs knapp sind, sollten Männer mehr Recht auf einen Job haben als Frauen. Das war eine Aussage, die den Befragten präsentiert wurde und wieder musste man eben die Zustimmung oder die Ablehnung ausdrücken auf einer Skala. Wir haben jetzt hier wieder einige Vergleiche, die Sie hier sehen. Also wenn Sie sich die beiden ganz linken Balken ansehen, der grüne Bereich wäre die Zustimmung zu dieser Frage. Sprich, ja, ich finde, wenn es wenig Jobs gibt, sollten Männer mehr Anspruch darauf haben. Da sehen Sie das, also wir haben es aufgeschlüsselt in weibliche und männliche Befragte, bei den es gibt kaum Geschlechterunterschiede, muss man sagen, bei unseren Befragten. Also sowohl Männer als auch Frauen stimmen zu circa ja um die 50% der Aussage zu, was sehr hoch ist. Wenn Sie es nämlich mit der ganz rechten Batterie vergleichen, das wären die Ergebnisse für Österreich-Deutschland, wo natürlich erheblich weniger Personen dieser Aussage zustimmen. Was aber auch ein spannender Vergleich ist, wenn man es mit anderen arabischen Ländern vergleicht, beziehungsweise mit den Herkunftsländern wiederum. Und da ist eben wieder dieses durchgängige Merkmal der positiven Selektion, das sich da zeigt, selbst in den Einstellungen. Wenn Sie wieder nach links schauen, die mittlere Spalte auf der linken Seite zeigt Ergebnisse von dieser Befragung in 11 arabischen Ländern. Also das sind so Länder wie Tunesien, Algerien, Libyen dabei. Und hier sehen Sie, dass zum Beispiel die männlichen Befragten sehr viel stärker dieser Aussage zugestimmt haben, nämlich zu 70%, als in unserer Stichprobe. In unserer Stichprobe waren es nur knapp 50%. Das ist schon ein signifikanter Unterschied. Gerade bei den Männern unterscheidet es sich sehr stark. Das ist jetzt wieder schwierig, aufgrund nur dieser Daten zu sagen, warum das so ist. Was man natürlich weiß, ist, dass liberalere Einstellungen auch mit einem höheren Bildungsgrad meistens korrelieren. Ja, also das ist natürlich eine der Erklärungen, die hier möglich ist und die sehr konsistent mit unseren Ergebnissen wäre. Es ist ein bisschen eine zeitliche Komponente dabei. Wir haben etwas später befragt als diese Befragung in den arabischen Ländern. Man kann meinen, dass es auch in arabischen Ländern eine gewisse Entwicklung gibt hin zu mehr Geschlechtergerechtigkeit, wäre auch eine mögliche Erklärung, warum es eine Entwicklung gibt. Also es ist schwierig natürlich aufgrund der Daten alleine etwas zu sagen, aber dass man hier einen signifikanten Unterschied sieht, kann man, glaube ich, hier anhand dieser Beispiele nicht negieren. Ja, dann komme ich schon zur Zusammenfassung und zum Abschluss. Ich habe das jetzt schon mehrfach erwähnt, das ist so ein bisschen der rote Faden, der sich durchgezogen hat bei den Resultaten. Diese positive Selektion, die eben, wie gesagt, in der Migrationsforschung sehr stark nachgewiesen wurde, für Fluchtbewegungen noch weniger stark. Und ich glaube, da sind wir in Europa eine der Ersten, die das auch gezeigt haben. Das zeigt sich eben in diesen drei Hauptdimensionen: Bildung, sozioökonomischer Status und Werte und Einstellungen. Wie gesagt, erklärt sich daraus, dass je höher gebildet man ist, desto mehr Ressourcen hat man, um zu fliehen. Bedeutet aber im Umkehrschluss natürlich auch, dass die Ärmsten der Armen, die eben wenig haben, wenig gebildet sind, gar nicht fliehen können. Die können entweder nur innerhalb des Landes wohin flüchten oder vielleicht in Nachbarländer, aber die Reise, die Flucht nach Europa ist meistens unerschwinglich. Also es gibt da immer zwei Seiten der Medaille. Warum sind das jetzt gute Integrationsvoraussetzungen, obwohl natürlich die Qualität der Bildung nicht unbedingt der in Österreich entspricht? Generell ist es so, dass je höher gebildet ein Mensch ist, desto steiler ist seine Lernkurve. Desto schneller lernt er Neues, desto offener ist er für Neues. Das weiß man auch, es ist auch in zahlreichen Studien belegt. Desto schneller eignet er sich neue Fertigkeiten und Fähigkeiten an und bleibt offen für neue Kulturen, neue Werte, neue Erfahrungen. Und deshalb meinen wir, dass aufgrund der hohen Bildung Integrationsvoraussetzungen mal vorsichtig formuliert ermutigend sind. Besser, als wenn wir ein relativ niedriges Bildungsniveau hätten. Was wir mit unserer Studie eben zeigen wollten, so als abschließender Kommentar, vielleicht rückführend auf deine einleitenden Worte, wir wollten nicht die Köpfe zählen, wir wollten schauen, was in den Köpfen steckt, und einerseits die Bildung, aber andererseits auch die Ideen, die Werte, die Vorstellungen, das, was die Leute mitbringen, wenn sie hierher kommen. Man muss wirklich, glaube ich, weggehen davon, wie viele gekommen sind. Das wissen wir anhand der offiziellen Asylstatistiken, zu wer ist gekommen. Also ein bisschen dieses individualisierende Bild. Sie haben gesehen, Nationalitäten unterscheiden sich stark. Und wenn man weiter reingeht, gibt es auch viele Unterschiede. Und deshalb ist, glaube ich, von unserer Seite ein großer Wunsch, und ich glaube, das ist hier ja auch ein gutes Forum, das zu tun, dass eben nicht eben diese öffentliche Debatte, die jetzt in letzter Zeit ja wieder so entfacht wurde und immer sehr emotional geführt wird, gerade bei diesem Thema, ein bisschen versachlicht wird anhand von Daten und Fakten, die wir heute hoffentlich mitbringen konnten. Danke sehr.
Vielen herzlichen Dank beiden Damen für die so profunden und klar analysierten Ausführungen. Ich finde auch gut, dass so die Frage nach der
Robustheit der Daten gleich in den Raum gekommen ist, weil ich denke, dass das immer wieder etwas ist, das solche Studien vielleicht ein bisschen ankratzen möchte oder das halt einfach auch legitim ist zu fragen. Und ich von meiner Seite her möchte sagen, dass ich sehr, sehr froh bin, dass es solche Art Studien gibt. Genau aus dem heraus, was Sie gesagt haben, dass ich denke, dass Sie hochemotionalen, hitzigen Diskussionen den Wind aus den Segeln nehmen können und diese letztlich dann auch entmachten können. Sie sagten jetzt auch schon eingangs, dass Österreich da die erste Stelle hatte, so etwas zu machen. Das finde ich eigentlich sehr erstaunlich. Sie haben gesagt, Deutschland hat das auch jetzt schon in Angriff genommen. Wie ist es mit den anderen Ländern mittlerweile, mit Norwegen, mit der Schweiz, mit Schweden?
Also wir wissen, dass die Weltbank Befragungen macht, auch in den Balkanländern. Wir wissen aktuell nichts von Befragungen in den skandinavischen Ländern. Die skandinavischen Länder arbeiten sehr viel mit Registerdaten. Das heißt also, die erheben wir mal alles und verlinken dann. Wir waren jetzt im letzten Jahr eingeladen bei den verschiedensten Institutionen auch, wo es eben auch darum ging, also was habt ihr gemacht und welche Expertise habt ihr da oder wie habt ihr das gemacht? Also die Erfahrungen, die wir da gewonnen haben, die waren nachher sehr hilfreich, also für Nachfolgeprojekte. Wie gesagt, also in Deutschland gibt es diese große, jetzt in Österreich eine zweite. Es ist dann noch nicht so viel da, weil normalerweise dauert es immer eine Zeit lang, weil wenn Sie eine Befragung machen möchten, dann müssen Sie einen Fragebogen erstellen, Sie müssen dann dementsprechend das Etat dann auch aufstellen, finanziell das Ganze abgelten. Und dadurch, dass wir hier unsere Studentinnen hatten und Studenten hatte, dass wir Freiwillige gehabt haben, die Befragung durchgeführt haben und dass wir diese Gruppe an 10 Leuten hatten, die das Know-how hatten, das durchzuführen, konnten wir das auch so rasch durchführen und mussten nicht irgendwo einreichen und dann warten, bis halt irgendwelche Gelder kommen. Ja.
Ich bin Ihnen auch sehr dankbar für das Statement, dass Migration und Flucht ein hochselektives Phänomen ist. Ich denke, das ist wichtig, dass wir uns das auch immer vor Augen halten. Ich möchte jetzt ins Publikum einmal einen Blick werfen, bitte.
Ich habe noch eine Frage zu der formalen Bildungseinteilung. Aha. Könnten Sie da zurückgehen auf diese Kastelansicht? Hier, ja. Das nächste, bitte. Genau. Ich verstehe nicht ganz die Unterscheidung zwischen dem blauen und dem grünen Anteil. Mir kommt das nicht ganz disjunkt vor. Da steht beim blauen Matura und höher und drunter bei dem grünen steht Oberstufe AHS, BHS, BMS abgeschlossen.
Das ist Fachmatura.
Fachmatura. Was ist eine Fachmatura,
bitte? Fachmatura ist HTL.
Ja, eine HTL ist eine BHS. Nein. Wenn ich jetzt eine HTL-Matura habe, bin ich blau oder grün?
Das bezieht sich ja auf die internationale Einteilung. Deshalb ist es oft in den einzelnen Ländern schwierig, ganz genau die Abstufung zu machen. Bei uns, soweit ich weiß, nach dem Bildungsministerium auch, ist eingeteilt, wie du richtig gesagt hast, die HTL schon als Fachmatura, die HAK aber zum Beispiel nicht. Ja, das ist sehr schwierig, weil natürlich unterschiedliche Länder unterschiedliche Einteilungen haben. Das ist das, was hier mit ISCET bezeichnet ist. Ja. Das ist eine allgemeine Einteilung, die über mehrere, also die sozusagen alle Bildungssysteme abdecken soll. Aber wenn man national schaut, wird es manchmal schwierig, das genau einzustufen. Ja. Umgekehrt muss man sagen, gerade bei so einem Vergleich europäische Länder und syrische Länder ist es noch einmal schwieriger, weil natürlich das Bildungssystem und die einzelnen Verläufe, die es gibt, sich überhaupt nicht deckungsgleich sind. Ja. Also da ist die Einteilung manchmal schwierig. Generell ist zu sagen, Sekundarstufe 2 wäre wirklich alles, was in der Oberstufe ist, bis hin zu HAK-Matura und HTL-Matura wird dann schon als postsekundär, postsekundär gesehen. Es ist schwierig in der Einteilung. Und was auch schwierig ist, wie ich schon erwähnt habe, ist die Lehre zum Beispiel. Lehre in der Form, auf Englisch nennt man es Dual Vocational Training, dass man beides hat. Man hat eben die Berufsschule, die weiterführt, aber man hat ja auch die de facto Ausbildung, also das Handwerk. Das existiert auch nur in sehr ausgewählten Ländern in der Form. Deshalb ist es halt schwierig einzugliedern, ja, in dieses allgemeine System. Ich hoffe, dass das ein bisschen
klarer wurde.
Also es gibt, was ich da, wenn sie da irgendwie genauer reingibt, da gibt es irgendwie ISGET A, ISGET, also 5 oder 3A, 3B, 3C und dann 4A, 4B und so weiter. Und wir haben die halt, also dieselben Kategorien für alle gewählt. Und im Prinzip kann man sagen, das Blaue ist so HTL, Fachhochschule und Universitätsabschlüsse.
Und dann eben alle Universitätsabschlüsse, aber es wird bis zum PhD dann gehen, ja.
Aber was ich da auch sagen möchte, bezüglich der Uni, was wir gesehen haben, die meisten, die haben einen Bachelor. Also die meisten, die einen Uni-Abschluss haben, haben einen Bachelor und keinen Master. Also.
Ich möchte da jetzt auch ergänzen. Ich gebe es gleich hin. Weil diese Diskussion, ab welchem Zeitpunkt jetzt etwas als Postgraduate bezeichnet wird, ich unmittelbar auch mitbekommen habe bei Studienplandiskussionen an der Musikuniversität Wien. Und das ist ein generelles Problem. Mhm. Also die Frage ist berechtigt und die Antwort ist sehr, sehr gut gewesen. Danke.
Also meine Frage ist jetzt, wenn Menschen, die hierher geflüchtet sind, so wie Sie gesagt haben, und hier also in ihrem Herkunftsland keinen Abschluss gemacht haben, aus bestimmten Gründen, wenn Sie hier jetzt den Abschluss machen, also wurscht was, ob Lehre oder Uni, ist der anerkannt in den Herkunftsländern später. Das ist ja das Gleiche, wenn Leute jetzt aus dem Ausland herkommen und hier arbeiten wollen, dann ist ja sozusagen die Nostrifizierung immer sehr schwierig. Und wenn Sie sich hier schon Mühe geben, ja, die deutsche Sprache erlernen und dann, sag ich mal, hier einen Abschluss machen, wäre schade drum, wenn wirklich die Möglichkeit besteht, wieder zurückzukehren. Das ist dann
interessante Frage. Ja, das ist eine gute Frage. Weil, danke, wir gehen eigentlich immer in die eine Richtung, aber nicht in die andere.
Das ist eine spannende Frage. Ja, also ich meine, wir wissen, dass sich natürlich in Österreich da sehr viel getan hat in puncto Nostrifizierung und Anerkennung von Abschlüssen, dass hier der österreichische Staat versucht, spreche ich zu laut? versucht eben teilweise Nostrifizierungen schneller zu behandeln. Also es ist jetzt im Integrationspaket wieder drinnen, aber es gab davor schon, ich glaube im Sommer ein Gesetz, wo Nostrifizierungen eben schneller gehandhabt werden sollen. Ich meine, ist ein zweigleisiges Schwert. Will ich wirklich, dass sich Ärzte total schnell nostrifizieren können? Da will ich auch nur mal sicher gehen, nicht. Also es geht in die eine und die andere Richtung. Das ist eine interessante Frage. Was wir heute nicht mitgebracht haben, waren unsere Ergebnisse zu Rückkehrintentionen. Wir haben auch Rückkehrintentionen erhoben. Magst du da vielleicht ganz kurz 30%?
Ja, 30, genau. Ja. Also so 7 von 10 also möchten hier bleiben, also möchten nicht mehr zurückkehren. Bei den Syrern sind es etwas mehr, die zurückkehren möchten, und bei den Irakern als bei den Afghanen. Das waren natürlich freilich also die ersten Antworten, die sie gegeben haben, als sie jetzt da in Österreich also angekommen sind. Also jetzt noch unabhängig davon, wie ihr Verfahren da ist. Waren in etwa 30%, also die zurückkehren möchten. Die Gründe haben wir dann auch erhoben, warum. Das war eben zumeist einfach Gefahr, also ja, Lebensgefahr, und das ist einfach nicht, also
Aber ich würde eben meinen, dass dann ein Land, ein Staat, der sich im Aufbau, im Wiederaufbau befindet, hoffentlich sehr dankbar die Rückkehrer aufnimmt, nicht, und ihnen sozusagen den Weg zurück erleichtert in irgendeiner Art und Weise. Und wir haben da wieder, also der syrische Mitarbeiter, der hier angesprochen wurde, der Zakaria, ist interessanterweise wieder, ich glaube ab Juni, wieder nach Damaskus zurückkehren, und es wurde ihm wieder die leitende Stelle am Statistischen Amt in Damaskus angeboten. Die Stadt ist relativ befriedet momentan. Er war jetzt für, ich glaube, 1-2 Wochen dort, hat immer wieder geschrieben, ja, nach 20 Stunden wieder elektrisches Licht und ich kann wieder E-Mails schreiben. Also es ist alles noch sehr holprig dort, aber es ist friedlich. Ja. Also das ist zumindest in Damaskus, weiter nördlich dann Aleppo, schaut es wieder anders aus. Und es ist keinesfalls so, dass man sagen würde, die Leute gerade mit kleinen Kindern und Familien kehren jetzt schnell und gerne zurück. Aber es gibt natürlich diese zirkuläre Migration auf jeden Fall, also diese Rückkehrintentionen. Und gerade er ist eben auch ein gutes Beispiel dafür, dass er sehr hochgebildet ist, nicht? Und in den leitenden Positionen werden, glaube ich, hier, und ich meine, Statistisches Amt ist natürlich etwas, was jedes Land im Endeffekt auch braucht, um Informationen über Bevölkerung erheben zu können. Also hier tut sich offenbar schon etwas. Und ich würde meinen, oder ich denke mir, dass da hoffentlich der sich im Wiederaufbau begriffene Staat Syrien dankbar um die Rückkehrer auch bemühen würde. Ja. Aber es ist interessant, das in die andere Richtung auch zu sehen. Ja. Also nicht nur hier die Anerkennung, sondern auch dort. Ja, ja, ist ein guter Punkt.
In einer ihrer oder auf einer ihrer ersten Folien haben sie uns gezeigt, aus welchen Ländern die Flüchtlinge nach Europa kommen. Und da ist mir aufgefallen, dass die Schweiz, glaube ich, haben sie genannt, eine völlig andere Zusammensetzung hat. Ich habe mir gemerkt, dass ein großer Anteil aus Eritrea ist. Gibt es dafür irgendeine Erklärung?
Ja, das ist so, dass dort eine gewisse Community schon da ist. Also das heißt, wenn da schon sehr viele Menschen oder Geflüchteten aus einem Land da sind, dann kommen da auch eher welche aus diesen Ländern nach. Das ist das eine. Und das andere ist das, dass die einzelnen Länder, obwohl sie eigentlich nach denselben Prinzipien Asyl vergeben sollten oder nicht, haben da unterschiedliche Gangarten. Und die Schweizer geben zum Beispiel Personen aus Eritrea da eher Asyl oder gewähren eher Asyl als andere Länder. Also das ist einerseits, also wer ist schon im Land da, ist ein Netz da, die sagt, also kommt's nach, wir haben da was. Und die anderen, das andere ist eben, dass ja, dass es da leichter ist für Eritrea Asyl zu bekommen.
Es ist also in den Heimatländern bekannt, wo man willkommen ist oder mehr oder weniger. Kann man davon ausgehen?
Also ich glaube, was man in der Schweiz vielleicht auch noch sagen muss, ist, dass halt die Westbalkanroute, über die vor allem Syrer und Iraker gekommen sind, da landet man nicht in der Schweiz. Also das ist nicht der, sozusagen, da führt kein Weg zur Schweiz. Was aber, wo die Eritreer herkommen, ist übers Mittelmeer, als afrikanisches Land, und da wird dann die Schweiz über Italien eher bedient. Das ist auch ein Grund. Also ich glaube, es ist wirklich ein Zusammenspiel von den drei Faktoren, die wir hier aufgelistet haben. Dadurch ergibt sich dieses sehr diversifizierte Bild. Ja. Also es ist teilweise, glaube ich, die Information, teilweise einfach die Route, die man nehmen muss, weil es anders nicht geht. Und dann eben schon auch das leider noch immer nicht harmonisierte Asylsystem im gesamten europäischen Raum, das eben auch für so Diversifizierungen sorgt. Ja. Aber Sie wollten dann noch, glaube ich...
Danke. Was die Flucht betrifft, möchte ich vielleicht noch hinzufügen. Wir haben gefragt, wie viel Sie für die Flucht gezahlt haben, pro Person. Und da haben wir ein Viertel hat also weniger als $2,000 gezahlt pro Person. Ein Viertel hat zwischen $2,000 und $3,000 gezahlt pro Person und die Hälfte hat halt mehr als $3,000 bezahlt. Wir haben das in unseren Prätests, diese Grenzen weiter nach oben gezogen. Wir dachten, dass man da irgendwie ab 3.000 dann eigentlich sagen, ja, also dann das eine Gruppe ist, aber das haben wir dann noch einmal unterteilt. Und wir haben erhoben, das Durchschnittseinkommen in Syrien vor dem Krieg waren etwa $3,000. Das heißt also, diese $3,000 entsprechen einem durchschnittlichen Jahreseinkommen pro Person in Syrien. Und dann muss man bedenken, dass es im Krieg eine massive Abwertung des syrischen Dollars gegeben hat. Das heißt also, ja, war immer weniger wert. Das heißt also, wir sprechen da von einem Vielfachen eines Jahreseinkommens pro Person. Das ist auch eine gute Frage. Kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, ja, ist also sicherlich höher.
Es ist mehr als $3,000, glaube ich.
Glaub ich. Ja, mein Name ist Holzen. Ich war in meinem Berufsleben in 6 arabischen Baustellen im Einsatz. Fürstalpin Industrieerlung war also die meisten ein bisschen ein Begriff. Und da war ich in 2 Baustellen in Syrien, 2 Baustellen in Saudi-Arabien, 1 Baustelle in Libyen und 1 Baustelle in Abu Dhabi. Und durch diese, dass ich ein bisschen Philanthrop bin, habe ich immer versucht, Kontakte mit der Bevölkerung, weil es mich interessiert, wie die leben. Und daher weiß ich sehr viel darüber. Und ich habe heute noch Freunde überall in den Ländern. Und seit 2013 habe ich in meinem Haus ständig arabische Familien untergebracht. Gegen den Widerstand unserer Politiker, weil die wollen das nicht, dass sie privat untergebracht werden. Aber meine Araber, die ich in meinem Haus gehabt habe, habe ich sehr schnell Deutsch gelernt. Sie sind toll untergebracht. Für die erste Gruppe hat sogar im Linzer Theater bei Hänsel und Gretel mitgespielt schon. Ne? Sie sind jetzt in Wien. Freunde fürs Leben. Ne? man sollte nicht, man fragt sich manchmal, warum sie die Araber Österreich bevorzugen. Das ist geschichtlich bedingt eigentlich für die jetzt Gekommenen, weil in der Zeit, wo der Kreisky war, Österreich ist dort bekannt worden in arabischen Ländern. Ich bin in der Wüste gefahren und dann habe ich mit einem Beduinen gesprochen, sagt er zu mir auf Arabisch, ich kann ein bisschen Arabisch, hu enta, also wo bist du? Habe ich gesagt, ana nem sau, ich bin Österreicher. Sagt er, nemsa koyes, Kreisky. Daher haben im Unterbewusstsein auch die Jungen einen guten Bezug zu Österreich gehabt. Man fragt sich manchmal, warum kommen die nach Österreich? Ne? Warum nicht direkt gleich nach Deutschland? Ne? Aber das Problem bei uns in Österreich ist ein bisschen zu viel Angst vor Fremden. Und das müssten wir eigentlich alle abbauen. Weil die Menschen ganz weltweit haben dieselben Bedürfnisse, möglichst viel verdienen, mit möglichst wenig arbeiten und im Frieden.
Weil Sie das eben ansprechen, damit Österreich, wie Herrmann auch sagt, na, vielleicht ist da jetzt die Elite in Österreich angekommen, ja, und vielleicht waren es nur die höher gebildeten, die Österreich gekannt haben, und die anderen sind vielleicht da weitergezogen nach Deutschland oder nach Skandinavien, und da wurden wir eben auch eine Spezies parallel, da hat es eben auch geheißen, also die haben einen eigenen Namen für Österreich dort, also im arabischen Raum, und es ist immer so Österreich aufgrund von Kreisky bekannt, also sie kennen, also man kennt Österreich.
Ich möchte jetzt da noch ergänzen, ich danke Ihnen sehr für das Statement und auch für Ihre private Initiative, die Sie machen. Danke sehr. Was mich jetzt so interessiert, was passiert mit der Studie? Wem wird diese Studie in die Hände gegeben? Wie sind da jetzt weitere Vorgehensweisen und Strategien?
Die Studie ging online im September 2016. Wir haben sie vorher einer Reihe von Ministerien vorgelegt. Wir brauchen nämlich Daten zum Validieren unserer Daten. Das heißt also, ist zum Beispiel so Sachen wie die Altersstruktur unserer Befragten, ja. Ist die dieselbe oder ähnliche wie die Altersstruktur der Asylwerber in Österreich? Also das ist immer eine Frage, wie repräsentativ ist das Sample? Und da sind wir eben sehr viel danach gegangen und haben wir bei mehreren Ministerien angeklopft und gesagt, wir hätten, übrigens, wir haben da was, das wollen wir euch zeigen, ja. Und dann wollte man auch fragen, wir brauchen jetzt die und die Daten, ja. Also können wir jetzt die nicht haben oder dafür dürft ihr unsere Ergebnisse haben? Also so sind wir dann immer zu Daten gekommen. Also wir waren in einer Reihe von Ministerien, wo wir das so vorgelegt haben. Also die haben alle diese Ergebnisse. Diese Studie ist also online verfügbar, also die kann sich jeder also downloaden. Das sind eine Reihe von Konferenzen gewesen, wo wir das also vorgetragen haben. Wir sind also immer wieder eingeladen zu irgendwelchen Gruppen. Letztens haben wir eine Plattform für die psychosoziale Gesundheit von Geflüchteten und von Helfern. Und denen ist einfach immer wichtig, auch Hintergrundmaterial zu bekommen und zu sehen, okay, wer sind denn also die Geflüchteten, die da gekommen sind. Also im Prinzip ist sie frei verfügbar. Wir haben auch eine deutsche Übersetzung bei uns im Internet. Wir haben hier hinten einen Einseiter aufgelegt, wo Sie den Link sehen, da können Sie runterladen, und eben auch einen Link zur Homepage, wo man sich die Übersetzung herunterladen kann. Und wie gesagt, also unsere Absicht ist eben die, dass wir einfach versucht haben, also das möglichst vielen Leuten eben kundzutun, dass es diese Studie gibt und diese Ergebnisse da vorliegen.
Also ich denke, das Interesse war durchwegs sehr groß immer. Man muss auch sagen, natürlich ist es schwierig, Sie haben da ein bisschen die Politik angesprochen, ich darf immer auch ein bisschen politisch werden, ich bin die Politikerin im Team. Es gibt natürlich von diversen Ministerien eigene Auftragsforschung, nicht? Und da hakt es dann ein bisschen mit unabhängig durchgeführter Forschung, die halt auch nach einem internationalen Gutachter
Prozess standhalten musste. Ich glaube, beides ist sehr wichtig, dass es beides gibt, und ich finde, es ist absolut begrüßenswert, dass natürlich Ministerien ihre eigenen Studien durchführen lassen, um möglichst evidenzbasiert ihre Politik gestalten zu können. Selbstverständlich sind wir in einer anderen Position, weil wir eben versucht haben, das unabhängig durchzuführen. Wir waren nicht einmal auf Fördergelder angewiesen, nur deshalb konnten wir so schnell ins Feld. Aber ich denke schon, dass das Interesse absolut da ist, und wir wurden auch mehrfach eingeladen. Und selbstverständlich nehmen wir solche Einladungen sehr, sehr gerne wahr, weil ich glaube, ich meine, die Entscheidungsträger ganz oben sind das eine, aber die, die sozusagen durch ihre Stimme dann mitgestalten können, was passiert in diesem Land, sind ja wir hier und nicht unbedingt die im Kanzleramt. Und deshalb meine ich, dass das auch sehr wichtig ist, dass man die Öffentlichkeit informiert. Und das war von Anfang an bei dieser Studie uns sehr wichtig, weil es eben so ein gesellschaftlich relevantes Thema ist, das meiner Meinung nach uns noch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten begleiten wird. Einerseits mit der Gruppe von Personen, die jetzt halt schon da sind, wo es darum geht, wie sieht es mit den Integrationsbemühungen aus, was funktioniert an Maßnahmen, was funktioniert nicht, wo sollen wir Geld reinstecken, wo ist es unnötig. Also ich meine, das ist ja auch wichtig zu evaluieren. Aber natürlich, wir wissen, global gesehen werden Migrations- und Flüchtströme eher nicht abnehmen. Ja? Also wir sprechen da auch von Klimaflüchtlingen, die es geben wird. Aber die Konfliktpotenziale überall auf der Welt nehmen ja auch leider Gott das zu, muss man sagen. Das können andere Länder sein, aber selbstverständlich muss man schon auch sehen, dass Migration an sich ja auch Teil der Menschheit ist. Also der Mensch war ja immer in Bewegung und hat sich wohin bewegt. Ja. Und die Flucht ist natürlich leider eine erzwungene Migration, die in der Form möglichst human gestaltet werden sollte. Und da hoffen wir halt ein bisschen einen Beitrag leisten zu können, wie man in den empfangenden Ländern, und Österreich ist jetzt einmal vor allem ein Gastland, ein empfangendes Land, wie man hier möglichst gut Politik gestalten kann, sowohl für die autochthonen Österreicher, die schon lange da sind, und die eben neu dazukommen.
Ich möchte jetzt das noch einmal unterstreichen, weil Sie gesagt haben, diese Zahlen auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Es liegt auf ein Handout, wo Sie diese Zahlen dann auch nachlesen können. Jetzt ist das Stichwort Integration gefallen und auch so ein Hinweis schon, dass es da nächste Bestrebungen gibt, wieder Studien zu erheben?
Also was wir jetzt machen, wir machen eine Wiederbefragung starten. Die haben es also vorbereitet, wo es jetzt nur darum geht, zu schauen, wo sind die Leute. Also wir haben dann gefragt, ob sie noch einmal mitmachen möchten bei der Befragung. Wir haben jetzt einen Fragebogen entwickelt. Wir rufen jetzt einmal durch oder lassen durchrufen, um zu fragen, sind sie noch da, wo sind sie? Was ist ihr Status? Es ist, was ist aktuell? Wie schaut es aus mit also Deutschkursen? Hatten Sie schon Kontakt mit dem AMS? Solche Sachen. Also das ist einmal diese eine Wiederbefragung. Dann auch, dass wir dann auch schauen, weil wir wissen ja in der ersten Welle, wie schaut es mit dem Bildungshintergrund aus? Also wer ist denn noch da? Wer ist denn gegangen? Dass wir da abchecken können, also wie ist der Verlauf also von der ersten zur zweiten Welle? Was wir freilich gerne machen möchten, das ist also internationale Vergleiche. Also wir möchten anstreben, uns mit den Deutschen was zu vergleichen, mit den BAMF-Daten oder auch vielleicht mit den Skandinavien, was einmal raufkommt, um wirklich zu schauen, wie schaut es in den einzelnen Ländern aus. Wir sind also jetzt auch eingeladen worden, von der Weltbank etwas auszuarbeiten. Da haben wir uns beworben und die Weltbank hat jetzt in Washington im Mai ein Symposium, wo es um Arbeitsmarktsituation und Integration von Geflüchteten geht. Und da sind wir halt mit unseren Daten eben auch sehr willkommen, weil wir eben da auch was sagen können, was 2015 war, wer da gekommen ist und wie man die vielleicht eher integrieren könnte oder integrieren kann. Ja.
Wollen Sie dazu noch etwas sagen?
Ich glaube, also es tut sich einiges auch generell in der österreichischen Forschungslandschaft, kann ich Ihnen sagen. Ich weiß, viele Kolleginnen und Kollegen, die auch vorher gar nicht zu Migration oder Flucht gearbeitet haben, erkennen, dass der Bedarf da ist an Evidenz und Daten und das sozusagen auch, was wir mitbringen, fühlen sie sich nicht alleine gelassen. Die Wissenschaft versucht auch da irgendetwas beizutragen und möglichst viele Fakten zu liefern, um das Ganze zu untermauern. Und das ist natürlich schön zu sehen, dass hier durch die Disziplinen durch sehr viel passiert in der Wissenschaft und in der Forschung.
Ja.
Ich finde es interessant in Washington, ja, dieser Kongress, ja. Also muss ich jetzt so ein bisschen wirklich nur schmunzeln, ja, nach dem Einreiseverbot, ja. Ja.
Der Kollege darf nicht mitfahren, das Syrische nicht, aber es.
Es ist jetzt um den Kongress in Washington gegangen.
Also wir werden mal abwarten, was bis dahin passiert. Und wir haben auch noch keine Rückmeldung erhalten, nicht? Nachdem ich da weiß. Aber ja, der Kongress, ich meine, das Datum, das steht natürlich immer schon lange im Voraus fest, bevor es dazu kommt. Aber das ist natürlich, macht es dann nicht leichter in der Durchführung, sagen wir so, auch für uns. Ja.
Frage noch?
Ich möchte auf eine gewisse Diskrepanz hinweisen. Sie haben das nicht dargestellt, wie viele Rückkehrer eigentlich sein werden. Mhm. Und wahrscheinlich sind es die mit höherer Bildung. Und das erschwert dann bei uns. Unsere Wirtschaft würde die gerade brauchen. Mhm. Und umgekehrt kann man aber natürlich wiederum den Ursprungsländern sehr helfen. Und auf der anderen Seite ist es bei uns schwieriger, die weniger Gebildeten zu integrieren. Wie stellen Sie das vor?
Also einerseits glaube ich, meine, es ist die Frage integrieren. Da gibt es ja zwei. Es gibt schnelle Integration und es gibt nachhaltige Integration. Ja. Ich glaube eigentlich, dass Personen, die weniger gebildet sind, also die eher so für Lehre und Handwerk in Frage kommen, teilweise vielleicht sogar schneller, zumindest ihrer Qualifikation entsprechend, am Arbeitsmarkt untergebracht werden können, weil man da halt nicht so ein hohes Sprachniveau braucht. Ja. Ich meine, jemand, der halt irgendwie relativ autark arbeitet, als Mechaniker oder wie auch immer, der ist dann zwar Weisungsgeber und ein Vorgesetzter, aber der hat nicht so viel Kompetenz braucht er im Alltag. Dagegen, wenn jemand als Anwalt arbeiten muss zum Beispiel, ich meine, der ist natürlich nur auf seine verbale Kompetenz angewiesen, da braucht man ja ein Sprachniveau von, ich würde meinen, mindestens C1. Das dauert ja sehr, sehr lange, bis man das hat. Ja. Also das wäre mal das eine, glaube ich, dass man da differenzieren muss zwischen schnelle Integration einerseits, nachhaltige Integration, die sozusagen dem Qualifikationsniveau entspricht, auf der anderen Seite. Und dann ist das ein guter Punkt. Wir haben ganz kurz schon gesprochen über so Rückkehrintentionen, die wir erhoben haben. Wir können wenig dazu sagen. Also einerseits wieder bei Datenrobustheit, wir haben die Personen halt wirklich gefragt, als sie so eine Woche oder so in Österreich waren, ja, also relativ kurz. Im Herbst 2015, muss man auch sehen, war das Klima dementsprechend in Österreich noch viel, viel positiver irgendwie. Also da war halt diese ganze Stichwort Willkommenskultur. Das alles beeinflusst die Leute natürlich darin, ob sie jetzt sagen, ja, ich möchte irgendwann einmal zurückkehren oder nein, kann ich mir gar nicht vorstellen, ich bleibe jetzt da. Also das ist natürlich sehr, sehr schwierig, diese Daten zu beurteilen. Ja. Wir haben, also wir trauen uns da fast, glaube ich, wenig sagen, weil eben nicht, wie belastbar ist es?
Naja, ich meine, ich denke freilich, also wenn hat jemand diese, also Kosten und Strapazen, weil die wird alles also auf sich nimmt, also um nach Europa zu kommen, der wird dann nicht gleich sagen, ja, ein Großteil von, also ja, ich möchte zurück. Was man auch weiß natürlich ist, mit der Länge des Asylverfahrens kratzt es auch an der Gesundheit der Menschen, also besonders an der Psyche der Menschen, also das ist auch etwas, Depression und so weiter ist so ein Thema, ja. Und das ist dann durchaus, ob ich gibt, einfach sagen, so, also ich gehe jetzt zurück, ich habe mir das anders vorgestellt oder leichter vorgestellt auch, ja. Also wir haben einmal, haben wir kurz durchtelefoniert im Mai letzten Jahres und da waren schon einige, die wieder also zurück waren in ihren Ländern. Mhm. Was wir auch haben, zum Beispiel, habe ich mir angeschaut, das nächste ist das, von denen, die verheiratet sind, ja, wer ist mit dem Partner gekommen, wir sind alleine gekommen, wir hatten Kinder zurückgelassen, haben sie die jüngeren Kinder zurückgelassen, haben sie die älteren Kinder zurückgelassen, da schauen wir uns auch gerade an, ja. Und da ist es zum Beispiel so, dass diejenigen, die ohne Partner gekommen sind, also besonders die Frauen, die ohne Partner gekommen sind, die sagen größtenteils, also sie möchten zurück. Und diejenigen, die also mit dem Partner gekommen sind, die möchten also eher da bleiben, aber ja, da gibt es auch so Zusammenhänge zwischen. Das sind so verschiedene Faktoren, die da zusammenspielen. Muss man einfach einmal schauen.
Aber es wäre eine spannende Forschungsfrage. Ja, ja.
Sie kennen jetzt so nach statistischer Hinsicht viele Länder sehr genau. Was ist denn das ganz Spezifische an Österreich? In dieser Frage, über die wir diskutieren.
Was ist das Spezifische an Österreich?
Das ganz Spezifische an Österreich, verglichen mit anderen Ländern.
In der Frage der Flucht.
Genau.
Ich kann sie nicht mehr antworten.
Also man muss halt schon sehen, das ist sehr punktuell. Ja? Also wir haben halt wirklich, meine Kollegin hat es ja halt auch so gut erwähnt, in diesen 3 Wochen abgefragt, im November und Dezember 2015. Ich gehe da noch einmal ganz kurz zurück zur Durchführungsslide. Das ist jetzt, wie gesagt, zeitlich sehr punktuell, ja, was davor und danach geschehen ist, und davor sind ja schon sehr viele Personen gekommen, danach sind sehr viele Personen gekommen, die können sich natürlich einerseits unterscheiden von der Gruppe, die wir angeschaut haben, kann es auch Überlappungen geben und so weiter, und natürlich ist, ich meine, wir sind jetzt mittlerweile schon im Februar 2017, also da hat sich in der Zeit auch viel getan, ja. Was wir einerseits sehen, sind eben diese Nationalitäten, dass da Österreich interessanterweise sich eher den skandinavischen Ländern angleicht als den anderen deutschsprachigen, das sehen wir. Bei Bildungsniveau trauen wir uns halt noch nicht so viele Aussagen treffen, weil uns die Vergleichswerte fehlen. Also das wäre eben auch von uns ein großes Forschungsinteresse zu schauen, wie, wenn man jetzt ein Level drunter geht, unter den Nationalitäten, und sich eben sowas anschaut wie Familienstand, Familienstruktur, Bildung, Qualifikationen, gibt es da wirklich signifikante Unterschiede? Kommen da zu uns nach Österreich tatsächlich andere Personen? Ob das zufällig oder bewusst ist, ist dann wieder eine andere Frage. Aber das wäre natürlich spannend. Das können wir halt leider nur mit unseren Daten nicht beantworten, weil da fehlen uns momentan noch so ein bisschen die Vergleichswerte. Vielleicht hat in Washington dann, gibt es da dann mehrere, die auch sowas Ähnliches präsentieren, und es kommt da zur Verknüpfung, das wäre halt spannend. Aber klar, und ich meine, was man auch immer mitdenken muss, man ist natürlich in einem anderen, also die Gesellschaft, in der man sich befindet, macht natürlich etwas aus. Und ich glaube, gerade für Kohorten, die dann danach gekommen sind, wo sich die österreichische Politik dementsprechend geändert hat, wo Deutschland dann einen anderen Weg genommen hat als vielleicht osteuropäische Länder, also das ist alles etwas, was natürlich auch die Fluchtbewegungen sehr stark beeinflusst hat. Also man redet da immer über diese Smartphones, die Geflüchtete haben, die sie halt einerseits brauchen ums GPS und um überhaupt den Weg zu finden, aber natürlich dient das auch der Vernetzung in der Community, und da werden wahnsinnig schnell die Informationen ausgetauscht, und da weiß man wahnsinnig schnell, wann sich wo eine Richtlinie oder die Politik entsprechend ändert. Und wie meine Kollegin auch richtig gesagt hat, die europäische Länder haben unterschiedliche Zuerkennungsquoten. Das macht es halt dann auch nicht leicht, wenn wir davon sprechen, wir wollen eine solidarische Lösung, wo sich die Geflüchteten nicht besser aufteilen. Also wenn man weiß, man hat in Österreich viel bessere Chancen als irgendwo anders, spielt das natürlich auch eine starke Rolle. Also ich bin da jetzt sehr abgeschweift von Ihrer Frage, weil ich leider genau zu dem keine Antwort gefunden habe. Aber das wäre eigentlich das Spannende, was wir hoffen, noch stärker forschen zu können, wenn wir Vergleiche haben.
Das heißt, die anderen Ländern seien angehalten, dies auch zu tun. Ich werfe jetzt einen Blick ins Auditorium, ob es noch eine Frage gibt. Ja, gerne, gerne. Sie können auch ein bisschen länger.
In meinem Haus ist jetzt eine Familie mit 3 kleinen Buben. 1,5 Jahr, 6 Jahr und 4 Jahr. Die sind von Benghazi, von Libyen, mit Schlauchboot in 60 Stunden. Bergauf, so geht das, nicht immer schön auf und ab. Kind am Schoß, also der Kleine nicht, der ist in Österreich geboren, aber die anderen 2 sind sie nach Lampedusa gekommen. Und wenn man sich vorstellt, 60 Stunden, kein WC, nichts, alles muss in die Hose gehen. Sie haben nichts anderes, wie nur brechen. Und 5.000 haben das ja nicht überlebt, ne? Aber das waren ja, die braucht man nicht mehr erschießen. Ne, weil manche Politiker haben eine Äußerung getan, ne, notfalls müssen wir schießen. Ne, aber das sind Menschen, ich möchte diese 5, die ich im ersten Stock bei mir oben habe, nicht missen.
Danke sehr. Keine Frage mehr. Eine Frage an die beiden Damen, beziehungsweise eine Aufforderung an die beiden Damen. Ein Schlussstatement, das Ihnen ein Anliegen ist. Wenn es Ihnen ein Bedürfnis ist, das Schlussstatement zu geben, das Ihnen ein Anliegen ist. Sie müssen aber auch.
Also ich, als Schlussstatement, das am heutigen Abend ist, ich finde schön, dass ich hier habe vortragen können, gemeinsam mit der Judith. Ich bin nämlich vor einiger Zeit nach Oberösterreich gezogen, habe einen Lebensmittelpunkt jetzt in Oberösterreich. Und das ist einfach schön, wenn ich da im eigenen Bundesland einmal vortragen kann und nicht immer in Wien. Ja. Ich war schon einmal da zu einem ganz anderen Thema, da ging es um die Kinderlosigkeit. Und ich finde es einfach schön, hier in diesem Salon, in diesem Rahmen da hier zu sprechen. Und ich würde mir sowas auch für Wien wünschen. Ne? Mhm. Ist sowas auch
ja. Danke.
Ja, danke ebenfalls für die Einladung. Ich glaube, so als Wunsch oder als Bitte heute, weil so auf unserer letzten Slide, wir haben die Versachlichung des Diskurses genannt. Ich würde mir vielleicht wünschen, dass Sie, wenn Sie irgendwas mitnehmen vom heutigen Abend, dass wenn Sie mal wieder den einen oder den anderen Medienbericht lesen, in die eine oder die andere politische Richtung, vielleicht ein bisschen so an unsere Daten zurückdenken, die Sie heute präsentiert bekommen haben, und es vielleicht ein bisschen so abgleichen, so als Reality-Check nennen wir das, und hoffentlich da vielleicht ein bisschen mehr Gewicht haben, wenn Sie im Bekanntenkreis oder wo auch immer diskutieren, und das im Hintergrund Kopf halten, was wir herausgefunden haben und was hoffentlich einen Niederschlag finden wird in der Gesellschaft. Und somit danke fürs Interesse. Herzlichen Dank.
Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden für die so profunden und so wichtigen Ausführungen. Ich lade Sie, wie gesagt, noch einmal ein, das Handout mitzunehmen, und lade Sie auch sehr, sehr herzlich ein, an der Bar noch ein bisschen zu verweilen. Wünsche Ihnen einen schönen Abend und danke für den geschätzten Besuch.